Demokratie am Leben zu erhalten, vor allem sie zu beleben, bedeutet eine permanente Revolte. Ein Nein zur Demontage der Demokratie und unserer Lebensgrundlagen. Ein Nein zum Profit weniger, der über das Wohl vieler gestellt wird. Ein Nein zum Geld, das Einfluss und Macht kauft. Ein Nein zur Korrumpierung der Politik und unserer Köpfe. Die Revolte ist kein reines Widerstandsprojekt, sondern auch ein Ja zum Überleben der heutigen und der zukünftigen Generationen. Ein Ja, sich seinen Gefühlen und denen der anderen zu stellen. Ein Ja zur Begeisterung, Neugier, Schönheit, Genuss und Freude. Die Welt hat noch so viel zu bieten. Alle Menschen sollten die Chance haben, sie zu entdecken und ein gutes Leben zu führen. Alles beginnt damit, sich sowohl seines Verstandes als auch seines tiefen Gefühls zu bedienen, um gegen die Bewusstlosigkeit zu revoltieren. Beides gehört zusammen. Hallo ihr Lieben, es ist sicher ungewohnt für euch an dieser Stelle nicht Marco zu hören, sondern mich. Und für mich ist es wiederum ungewohnt, diese Folge jetzt komplett allein zu bestreiten. Aber für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Sarah und ich war Marcos letzte Co-Moderatorin hier bei Lobbyland. Und ich möchte euch jetzt herzlich willkommen heißen zu einer besonderen Folge von Lobbyland im Gedenken an einen ganz besonderen Menschen. Wie ihr ja wisst, ist Marco Ende Januar völlig überraschend und viel, viel zu früh verstorben. Und er fehlt uns. Er fehlt uns nicht nur bei Lobbyland und bei der Plattform. Er fehlt uns im Demokratiecafé Dortmund und eigentlich überall, wo er mal was beigetragen hat, was er mit angestoßen hat. Er fehlt uns als Freund, als Ideengeber, als kreativer Denker, als Kritiker der momentanen Zustände in der Politik. Ja, er hat so viel angestoßen und bewegt, eben auch hier die Initiative Lobbyland und diesen Podcast, den es ja seit 2021 gibt. Ich möchte heute auch gar nicht auf die aktuelle Weltlage eingehen und auch nicht auf die Politik in Deutschland, obwohl uns da natürlich die Themen auch nicht ausgehen und sich gerade mal wieder gefühlt alles überschlägt, sondern ich möchte heute Texte lesen in Gedenken an Marco. Texte, die Marco als Menschen und als Politiker beschreiben, die er selbst geschrieben hat, und die er selbst oft und gern gelesen hat. Ich habe aber vorher, bevor ich zu den Texten komme, noch einen Aufruf. Und zwar soll Lobbyland auch erstmal weitergeführt werden. Also die Arbeit, die Marco begonnen hat, soll jetzt nicht einfach brach liegen. Die Themen, die gehen uns ja nicht aus. Und ich bin mir auch zu 95% sicher, dass das Ganze in Marcos Sinne wäre. Allerdings ist Lobbyland zurzeit auch eher eine One-Woman-Show. Daher brauche ich dringend Unterstützung. Marco hinterlässt eine Lücke, die kann einer allein nicht füllen. Und ja, ich brauche, wenn das hier in irgendeiner Form weitergeführt werden soll und kann, eure Hilfe. Nicht nur in puncto Social Media und Vermarktung. Ich brauche auch Unterstützung bei der Recherche, bei der Technik. Was den Schnitt betrifft, wenn ihr da Interesse dran habt, meldet euch einfach, das können wir euch auch gerne zeigen. Zu gegebener Zeit suche ich auch wieder eine Co-Moderation. Wenn ihr da ja, Interesse habt, wenn ihr da Kenntnisse habt, die ihr gerne einbringen möchtet, dann meldet euch gerne über wir@plattformpro.de. Das ist wichtig, die Lobbyland-Seite existiert so im Netz nicht mehr und da bitte die Anfragen in Bezug auf Lobbyland über wir@plattformpro.de stellen. Ja, ich komme jetzt zu dem ersten Text, den ich euch rausgesucht habe. Und das ist ein Kapitel aus Zu Gast im Westen von Ingo Schulze. Dieses Buch entstand im Nachklapp auf die 6 Monate, die Ingo Ende 22, Anfang 23 hier im Ruhrgebiet verbracht hat, auf Einladung der Brost-Stiftung in Mülheim-Broich als Metropolschreiber Ruhr. Und ja, das lege ich euch sowieso sehr ans Herz. Und in diesem Buch Aufzeichnungen aus dem Ruhrgebiet gibt es auch ein Kapitel über Marco. Und daraus würde ich euch gerne Auszüge vorlesen. Die Bevölkerung ist mein Chef. Marco Bülow, die SPD in Dortmund und der Kampf im Lobbyland. Die Welt der Berufspolitiker. Soll ich den Begriff in Anführungsstriche setzen? Ist für mich eine Fremde, obwohl sie unser einen ungleich mehr angeht als alle anderen fremden Welten. Statt Marco als politischen Menschen zu beschreiben, als einen Sozialdemokraten, der 2002 mit 31 Jahren im Wahlkreis Dortmund I als Direktkandidat in den Bundestag einzieht und erst 2021 wieder ausscheidet, nachdem er 2018 aus der SPD ausgetreten ist, sollte ich lieber mit dem Satz beginnen. Ich habe Marco nie unfreundlich erlebt. Ob am Telefon oder bei einem Treffen, immer ist da Zugewandtheit in der Stimme oder im Blick, auch Freude und ein Lächeln. Was mich jenseits seiner Argumente überzeugt und anzieht, ist die Offenheit und Freundlichkeit, die er ausstrahlt und die seine politische Entschiedenheit begleitet, als würden diese vermeintlichen Gegensätze einander bedingen. Und zugleich habe ich immer Angst, er könnte Freundlichkeit und Entschiedenheit eines Tages verlieren. Er könnte resignieren und aufgeben. Im Vergleich zu Marco kam und komme ich mir politisch regelrecht apathisch vor. Dabei weiß ich, dass solche Vergleiche in die Irre gehen. Ich messe mich ja auch nicht an einem Polizisten oder Landwirt. Andererseits sollte politisches Engagement doch jedermanns Sache sein. Liegt das Besondere eines Menschen, der sich der Politik verschrieben hat, auch darin, sich einfach nicht entmutigen zu lassen, selbst wenn alles scheinbar umsonst gewesen ist? Das erste Mal saß ich Marco vor etwa 10 Jahren gegenüber. Über einen gemeinsamen Freund hatte er mich eingeladen. Ich weiß nicht mehr genau, ob es schon um die Plattform Pro ging oder um eine andere Unternehmung. Sein Anknüpfungspunkt war meine Rede, unsere schönen neuen Kleider gegen eine marktkonforme Demokratie für demokratiekonforme Märkte gewesen. Denn unser beider Kritikpunkte am Status quo waren grundsätzlicher Natur und ähnelten einander. Nach der Gründung von Aufstehen hatten wir einige Monate regelmäßig miteinander zu tun. Ende November 2018 trat Marco nach langem Zögern aus der SPD aus, was nicht nur ich bedauerte. Zudem stellte dieser Schritt auch seine ökonomische Existenz in Frage. Wenn er dann aber erklärte, warum er für sich keinen anderen Weg mehr gesehen hatte, erschien es mir verständlich und nachvollziehbar. Bei Aufstehen habe ich Marco voller Einsatz erlebt, dann immer öfter verärgert, enttäuscht, ja sarkastisch. Sein Kopfschütteln galt der Aufkündigung einfachster Spielregeln der Mitsprache, der Verurteilung zur Wirkungslosigkeit, weil es unmöglich wurde, die Mitglieder zu erreichen. Mitunter half nur noch das Lachen, weil es derart absurd und traurig war, dass Gleichgesinnte sich gegenseitig niedermachten. Ohne dieses Lachen wäre es gar nicht auszuhalten gewesen. Aber zu lachen bedeutet auch oft ein Loslassen. Marco blieb parteiloser Abgeordneter im Bundestag. Damit stand ihm auch eine gewisse Redezeit vor dem Parlament zu. In einem Artikel über ihn ist zu lesen, dass er nun Reden hält, an deren Ende niemand klatscht. Denn geklatscht wird nur bei der eigenen Partei oder bestenfalls beim Koalitionspartner. Im Netz fand ich den gegenteiligen Beleg. Bei seiner Wortmeldung zur Landtagswahl in Thüringen, in der er FDP und CDU scharf angreift, denn sie hätten die Wahl des Kurzzeitministerpräsidenten Kemmerich gutgeheißen, wohl wissend, dass er dies nur von Gnaden der AfD geworden sei, gibt es Beifall auch aus der SPD-Fraktion. 2019 trat Marco in die von Martin Sonneborn gegründete Die Partei ein. Ja, ich springe jetzt hier. Im weiteren Kapitel wird Marcos Weg in die Politik beschrieben, im Prinzip von Schulzeiten und Tschernobyl an, über die Studienzeit, den ASTA, die Jusos und schließlich der Weg in die SPD, bis er dann 2002 als Direktkandidat in den Bundestag gewählt wird. Und da setze ich jetzt auch wieder an. Eine Innenansicht des Abgeordneten Marco Bülow aus jener Zeit findet man in seinem ersten Buch, Generation Zukunft, ein Plädoyer für verantwortungsbewusstes Handeln von 2004, mit einem Vorwort von Dietrich Grönemeyer. Alles, was Marco damals als Problem ansprach, steht heute ähnlich oder unverändert auf der Tagesordnung. Es geht um Globalisierung, Nachhaltigkeit, Generationengerechtigkeit, Wachstum und Lebensqualität, Demokratie. Der zweite Teil widmet sich der Zukunft Deutschland. In einer Welt, die sich noch relativ nah am Weltenwechsel von 1989 befindet und in der der 11. September 2001 die Invasion in Afghanistan und im Irak fast Gegenwart bedeuten, in der die Tech-Unternehmen noch keine Riesen sind, China im Rückspiegel klein erscheint und Russland im toten Winkel liegt, sind auch hier die Themen aktuell geblieben. Es geht um die Grenzen des Wachstums, um andere Maßstäbe, die den Klimawandel abbremsen oder verhindern können, um Lobbyismus und Teilhabe möglichst vieler an politischen Entscheidungen. Mich berührt der Tonfall, indem er seine Analysen, Fragen und Vorschläge vorträgt und versucht, mit beispielhaften Erzählungen seine Anliegen zu verdeutlichen. Er ist keineswegs naiv, aber es vermittelt sich der Eindruck, der junge Abgeordnete glaube daran, dass man nur die Wahrheit vernehmlich sagen müsse, wie auch die Folgen verfehlter Entwicklungen eingängig zu erklären brauche, damit sich etwas ändert. Unter denen, die mit Dank erwähnt werden, finden sich Namen wie Andrea Nahles oder Sven Giegold. Vor allem mit Andrea Nahles als Fraktionsvorsitzender wird er später harte Kämpfe ausfechten. Deren Karrieren erscheinen mir wie Möglichkeiten, die auch für Marco in Frage gekommen wären, hätte er sich den unguten Spielregeln gefügt, statt sich ihnen zu verweigern. Sein zweites Buch von 2010, Wir Abnicker, ist eine Kritik des parteipolitischen Parlamentarismus. Eine Welt, in der die Entscheidungen bei der Regierung liegen, nicht im Parlament, dessen Abgeordnete gar nicht in die Lage versetzt werden, das ihnen zugemutete Material gründlich und kompetent zu lesen. Es fehlt an Zeit, an Vorwissen und den nötigen Erklärungen. Über allem aber steht der Fraktionszwang. Es erinnert in vielem an jene Zeit bei den Jusos, als der Bezirksvorsitzende am Mikro stand und klare Ansagen machte, ob man dafür oder dagegen zu stimmen habe. Wir Abnicker ist die Selbstkritik und Abrechnung eines desillusionierten Abgeordneten, der seine Verantwortung ernst nimmt und den eigenen, wie auch den von der Partei verkündeten Ansprüchen gerecht werden will, dabei aber sowohl an seiner Gewissenhaftigkeit als auch an der Parteiraison scheitert. Beim Lesen ahnt man schon, dass es wohl nur eine Frage der Zeit sein wird, bis diese Konstellation eine Entscheidung erzwingt. Entweder ändert sich etwas an den Verhältnissen und in der SPD, oder der Abgeordnete passt sich an, oder er muss die Strukturen verlassen. Immerhin hält Marco 8 weitere Jahre durch, bis er 2018 aus der SPD austritt. In Lobbyland, seinem dritten Buch, erschienen 2021, nimmt er keine Rücksichten mehr. Seine Kritik und seine Vorschläge sind an den Strukturen und Hierarchien abgeprallt. Für mich als Leser hat es den Vorteil, dass Marco noch grundsätzlicher wird. Ja, auch hier springe ich. Im Prinzip geht es dann im Folgenden um Lobbyland, um das Buch, das ihr wahrscheinlich auch alle kennt. Marco hat das ja zum Teil auch alles hier im Podcast schon rauf und runter behandelt. Deswegen springe ich jetzt zu den letzten Sätzen des Kapitels, die den Menschen Marco beschreiben, so wie ich ihn auch kennengelernt habe. Marco lebt noch vom Überbrückungsgeld. das er als langjähriger Abgeordneter 1,5 Jahre bezieht. Und wenn es ausgelaufen ist? Ich brauche nicht viel, sagt er. Irgendwas werde ich schon arbeiten. Er schreibt viel für Zeitungen, kümmert sich um seine Tochter. Er wirkt nicht resigniert, erst recht nicht verbittert. Selbst, dass ihm der Verlag, der sein jüngstes Buch immerhin in 3. Auflage publiziert hat, noch keinen müden Cent gezahlt hat, seine Nachfragen unbeantwortet blieben und offensichtlich niemand zu erreichen ist, hat keine Flüche oder Verwünschungen zur Folge. Er möchte vor allem wissen, ob die Rechte nun wieder bei ihm liegen. Und wie würde er sich selbst beschreiben? Er nennt sich lachend einen radikalen Realisten und einen idealistischen Demokraten ohne Illusionen. Aber er bleibe, wenn auch nicht mehr in der SPD, ein Sozialdemokrat. Das könnte nun ein letzter Satz sein. Vorher aber möchte ich noch sagen, dass ich mich von Marco vertreten fühle. Auch wenn er in einer ganz anderen Region des Landes arbeitet und dass ich inständig hoffe, dass er die Kraft findet und die Möglichkeit haben wird, weiterzumachen. Aber wahrscheinlich ist Marco auch gar nicht anders vorstellbar. Ja, der nächste Text, den ich für euch rausgesucht habe, ist von Albert Camus und das sind Auszüge aus Der Mensch in der Revolte. Marco hat Camus mir gegenüber mal als seinen Lieblingsschriftsteller bezeichnet und der Mythos des Sisyphos als auch eben Der Mensch in der Revolte sind ja beides Schriften, die auch in Marcos letzten Buch eine Rolle gespielt haben und auf die er sich bezogen hat. Ich revoltiere, also bin ich, ist ein Zitat von Albert Camus, das steht über dem letzten Kapitel von Marcos letztem Buch, Korrumpiert. Und auch sein letzter im Print erschienener Text, Mut statt Hoffnung, Demokratie und Frieden bedarf einer permanenten Revolte, in der Flugschrift Lasst alle Hoffnung fahren, setzt sich eben mit dem Menschen in der Revolte auseinander. So, jetzt Auszüge daraus. Die Freiheit hat nicht im gleichen Grade zugenommen wie das Bewusstsein, das der Mensch von ihr erlangt hat. Aus dieser Beobachtung kann man nur eines ableiten. Die Revolte ist die Tat des unterrichteten Menschen, der das Bewusstsein seiner Rechte besitzt. Aber nichts erlaubt uns zu sagen, es handle sich nur um die Rechte des Individuums. Im Gegenteil scheint es, als handle es sich aufgrund der oben erwähnten Solidarität um ein mehr und mehr erweitertes Bewusstsein, welches das Menschengeschlecht im Laufe seiner Abenteuer von sich selbst gewinnt. Der Mensch erfüllt sich freilich nicht ganz im Aufstand. Aber durch ihren unausgesetzten Streit zwingt uns heute die Geschichte zu sagen, dass die Revolte eine der wesentlichen Dimensionen des Menschen ist. Sie ist unsere historische Wirklichkeit. Wenn wir vor der Wirklichkeit nicht fliehen wollen, müssen wir in ihr unsere Werte finden. Kann man fern des Heiligen und seiner absoluten Werte eine Verhaltensregel finden, ist die Frage, die die Revolte stellt. Wir haben schon den unbestimmten Wert verzeichnen können, der an jener Grenze entsteht, wo die Revolte beheimatet ist. Wir müssen uns nun fragen, ob dieser Wert sich in den zeitgenössischen Formen des Denkens und Handelns der Revolte findet. Und wenn dies der Fall ist, müssen wir seinen Inhalt präzisieren. Doch halten wir das eine fest, vor allem. Die Grundlage dieses Wertes ist die Revolte selbst. Die Solidarität der Menschen gründet in der Bewegung der Revolte. Und sie findet ihrerseits die Rechtfertigung nur in dieser Komplizenschaft. Wir sind also zu sagen berechtigt, dass jede Revolte, die diese Solidarität leugnet oder zerstört, sofort den Namen der Revolte verliert und in Wirklichkeit zusammenfällt mit einer Zustimmung zum Mord. Gleichermaßen gewinnt diese Solidarität außerhalb des Heiligen nur auf der Ebene der Revolte Leben. Das wirkliche Drama des revoltierenden Denkens ist damit angedeutet. Um zu sein, muss der Mensch revoltieren. Doch muss seine Revolte die Grenze wahren, die sie in sich selbst findet und wo die Menschen, wenn sie sich zusammenschließen, zu sein beginnen. Das Denken der Revolte kann also nicht auf das Gedächtnis verzichten. Sie ist eine unaufhörliche Spannung. Wenn wir sie in ihren Werken und Taten verfolgen, haben wir jedes Mal festzustellen, ob sie ihrem ursprünglichen Adel treu bleibt oder ob sie ihn im Gegenteil aus Ermattung und Geistesverwirrung vergisst in einem Rausch von Tyrannei oder Knechtschaft. Zunächst jedoch sehen wir hier den ersten Fortschritt, den der Geist der Revolte auf ein Denken ausübt, das anfänglich von der Absurdheit und der scheinbaren Sterilität der Welt durchdrungen war. In der Erfahrung des Absurden ist das Leid individuell. Von der Bewegung der Revolte ausgehend wird ihm bewusst, kollektiver Natur zu sein. Es ist das Abenteuer aller. Der erste Fortschritt eines von der Befremdung befallenen Geistes ist demnach zu erkennen, dass er diese Befremdung mit allen Menschen teilt und dass die menschliche Realität in ihrer Ganzheit an dieser Distanz zu sich selbst und zur Welt leidet. Das Übel, welches ein Einzelner erlitt, wird zur kollektiven Pest. In unserer täglichen Erfahrung spielt die Revolte die gleiche Rolle wie das Kogito auf dem Gebiet des Denkens. Sie ist die erste Selbstverständlichkeit. Aber diese Selbstverständlichkeit entreißt den Einzelnen seiner Einsamkeit. Sie ist ein Gemeinplatz, die den ersten Wert auf allen Menschen gründet. Ich empöre mich, also sind wir. Ja, das war ein Auszug aus dem Anfang dieser Essaysammlung. Camus setzt sich dann mit der Revolte in der Geschichte und in der Literatur und in der Philosophie auseinander. Ist auf jeden Fall auch sehr spannend zu lesen. Ich gehe jetzt aber zum Schluss und quasi zu dem Fazit, das eben Camus aus seiner Sammlung zieht. Man versteht nun, dass die Revolte nicht ohne eine sonderbare Liebe auskommt. Die weder in Gott noch in der Geschichte ihren Frieden finden, verurteilen sich dazu, für die zu leben, welche, wie sie, nicht leben können. Die Gedemütigten. Die reinste Bewegung der Revolte wird dann vom erschütternden Schrei Karamasows gekrönt. Wenn sie nicht alle gerettet sind, wozu dann das Heil eines Einzigen? So weisen heute in den Gefängnissen Spaniens katholische Gefangene die Kommunion zurück, weil die Priester des Regimes sie in gewissen Gefängnissen obligatorisch erklärt haben. Auch sie, einzige Zeugen der gekreuzigten Unschuld, lehnen das Heil ab, wenn es mit der Ungerechtigkeit und der Unterdrückung bezahlt werden muss. Diese unerhörte Großmut ist der Revolte eigen, die ohne zu zögern ihre Kraft der Liebe gibt und unverzüglich die Ungerechtigkeit abweist. Ihre Ehre ist, nichts zu berechnen, alles an das jetzige Leben und ihre lebenden Brüder zu verteilen. So spendet sie für die kommenden Menschen. Die wahre Großzügigkeit der Zukunft gegenüber besteht darin, in der Gegenwart alles zu geben. Die Revolte beweist dadurch, dass sie die Bewegung des Lebens selbst ist und dass man sie nicht leugnen kann, ohne auf das Leben zu verzichten. Ihr Aufschrei lässt jedes Mal ein Wesen sich erheben. Sie ist somit Liebe und Fruchtbarkeit oder sie ist nichts. Die ehrlose Revolution, die Revolution der Berechnung, die, indem sie einen abstrakten Menschen, demjenigen von Fleisch und Blut vorzieht, das Sein verleugnet, so oft es nötig ist, stellt genau an die Stelle der Liebe das Ressentiment. Sobald die Revolte, uneingedenk ihrer großmütigen Herkunft, sich vom Ressentiment anstecken lässt, leugnet sie das Leben, eilt zur Zerstörung und lässt die grinsende Kohorte jener kleinen Rebellen sich erheben, die Sklavensaat heute auf allen Märkten Europas sich zu jeglicher Knechtschaft anbieten. Sie ist nicht mehr Revolte oder Revolution, sondern Rachsucht und Tyrannei. Wenn nun die Revolution im Namen der Macht und der Geschichte diese mörderische und maßlose Mechanik wird, wird eine neue Revolte im Namen des Maßes und des Lebens heilig. Wir stehen an diesem Grenzpunkt. Am Ende dieser Finsternis ist ein Licht indes unvermeidlich, das wir schon ahnen und für das wir nur zu kämpfen haben, damit es sei. Über den Nihilismus hinaus bereiten wir alle in den Ruinen eine Renaissance vor. Doch wenige wissen es. Und schon kann die Revolte in der Tat, ohne zu behaupten, alles lösen zu können, wenigstens die Stirne bieten. Von dem Augenblick an erglänzt das Mittagslicht auf der Bewegung der Geschichte selbst. Ja, das führt mich eigentlich direkt zum dritten Text, den ich euch mitgebracht habe. Ein Text, den er eigentlich auch schon kennt. Es ist das letzte Kapitel aus Markus' letzten Buch Korrumpiert. Ein Text, den er vor allem im letzten Jahr auch immer wieder gelesen hat bei Lesungen, den er in abgewandelter und erweiterter Form auch nochmal veröffentlicht hat, eben in Lasst alle Hoffnung fahren, auf den er auch hier bei Lobbyland immer wieder Bezug genommen hat, ja, der ihn sehr beschäftigt hat. Ja, diesen Text werde ich euch jetzt trotzdem nochmal vorlesen, denn er bezieht sich natürlich auch direkt auf den Camus, den ich eben gerade gelesen habe. Nachspiel: permanente Revolte. Ich revoltiere, also bin ich. Die wahre Großzügigkeit der Zukunft besteht darin, in der Gegenwart alles zu geben. Die Revolte beweist dadurch, dass sie die Bewegung des Lebens selbst ist und dass man sie nicht leugnen kann, ohne auf das Leben zu verzichten. Ein Mann wälzt einen Felsbrocken einen Berg hinauf. Doch kaum oben angekommen, rollt dieser wieder zurück. Erneut schleppt er den Brocken nach oben und wieder geht es nach unten. Alles beginnt von vorne. Es ist die Strafe der Götter, die Sisyphos diese endlose Arbeit auferlegt haben. Ein bekanntes Motiv der griechischen Mythologie. Von da fehlt nicht mehr viel zum Bild des Hamsterrades, in dem sich unsere Abläufe wiederholen. Das klingt nach Mühsal und Hoffnungslosigkeit. Aber Camus schreibt: Wir müssen uns Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen. Das wiederum klingt absurd, doch genau mit dem absurden Leben beschäftigt sich Camus. Wenn wir es uns wirklich bewusst machen, ist nicht vieles, was wir erleben, was ich in diesem Buch beschrieben habe, absurd? Vor allem, wenn wir davon ausgehen, dass wir vernunftbegabte Wesen sind und gar gleich zweimal das Attribut Weise, Sapiens, an den Menschen, Homo, angehängt haben. Camus nimmt die Erkenntnis und die Akzeptanz des Absurden als Ausgangspunkt. Zitat Camus: Der Überdruss steht am Ende der Handlungen eines mechanischen Lebens. Gleichzeitig leitet er aber auch eine Bewusstseinsregung ein. Das Bewusstsein werde erweckt, leite ein Erwachen und die nächsten Schritte ein, so Camus weiter. Der Mensch erkennt, dass er in der Höhle lebt, nur die Schatten sieht, er erwacht und kann handeln. Ist es aber nicht einfacher, wenn man weniger erkennt und vor allem nicht so viel darüber nachdenkt? Vielleicht. Doch nur die Erkenntnis über die Welt, das Wesen des Menschen und auch des Absurden kann von der Verzweiflung zur Befreiung und zur Versöhnung führen. Camus nennt dies Eigensinn, was jedoch nichts mit dem zu tun hat, was wir gemeinhin unter Starrsinn verstehen. Laut Camus enthüllt sich so das wirkliche Antlitz der dinglichen Welt. Alle Dinge verlieren den trügerischen Sinn, in den wir sie hüllten. Es kommt zu einer Aufhebung aller vermeintlichen Wahrheiten, die in die Welt hineininterpretiert werden. Akzeptieren wir, dass der Fels immer wieder runterrollt, dann befreien wir uns von den Fesseln und versöhnen uns mit unserer Realität. Camus ergänzt, dass wir uns dem Absurden weder durch die Hoffnung noch durch den Selbstmord, noch durch die Einwilligungen ziehen sollten. Das sind genau die drei Ausweichmöglichkeiten, mit der wir vor der Realität fliehen können. Den Selbstmord in Camus' Aufzählungen würde ich allgemeiner auch mit Aufgabe und Rückzug verstehen. Aber was sollen wir denn sonst tun? Camus setzt der Hoffnung, dem Rückzug und der Einwilligung die Revolte entgegen. Ein Mensch, der Nein sagt, sich auflehnt, gegen seine eigene absurde Existenz und gegen die Abgründe in der Welt. Ein Mensch mit einem freien Willen, der eine Grenze zieht, aber dann auch Ja sagen kann und dessen Revolte des Einzelnen in einen solidarischen Akt kollektiver Natur, einem Abenteuer aller, mündet. Von der Akzeptanz und dem Erwachen des Bewusstseins zur Befreiung, zur Revolte. Für mich spannt dies den Bogen zu den Punkten, die ich im dritten Kapitel der Montage der Demokratie setzen wollte. Eine Bewusstseinskultur einhergehend mit der Befreiung aus den Dogmen und Denkmustern, die sich hin zu einer kooperativen Demokratie in stetiger Auseinandersetzung entwickelt. Die Revolte stellt dabei das Korrektiv dar. Alle müssen Nein sagen dürfen, wo es ihnen zu weit geht, und jede Äußerung erfährt eine Resonanz, wird bewertet und findet im Kollektiv Beachtung. Demokratie am Leben zu erhalten, vor allem sie zu beleben, bedeutet eine permanente Revolte. Ein Nein zur Demontage der Demokratie und unserer Lebensgrundlagen. Ein Nein zum Profit weniger, der über das Wohl vieler gestellt wird. Ein Nein zum Geld, das Einfluss und Macht kauft. Ein Nein zur Korrumpierung der Politik und unserer Köpfe. Die Revolte ist kein reines Widerstandsprojekt, sondern auch ein Ja zum Überleben der heutigen und der zukünftigen Generationen. Ein Ja, sich seinen Gefühlen und denen der anderen zu stellen. Ein Ja zur Begeisterung, Neugier, Schönheit, Genuss und Freude. Die Welt hat noch so viel zu bieten. Alle Menschen sollten die Chance haben, sie zu entdecken und ein gutes Leben zu führen. Alles beginnt damit, sich sowohl seines Verstandes als auch seines tiefen Gefühls zu bedienen, um gegen die Bewusstlosigkeit zu revoltieren. Beides gehört zusammen. Dazu ist eine Balance nötig, sich auch mal treiben zu lassen, die Energie dafür zu haben, sich die eigenen Möglichkeiten und die Verantwortung immer wieder bewusst zu machen. Schließlich bedarf es Mut, daraus eine Handlung erwachsen zu lassen, die über eine Stimmabgabe oder die einseitige Schuldzuweisung hinausgeht. Das ist eine permanente Aufgabe, ein Fels, den wir immer wieder bewegen müssen, weil das Leben nicht stehen bleibt. Unsere Errungenschaften haben es verdient, stetig gepflegt und verteidigt zu werden. Und schon kann die Revolte in der Tat, ohne zu behaupten, alles lösen zu können, wenigstens die Stirn bieten. Von dem Augenblick an erglänzt das Mittagslicht auf der Bewegung der Geschichte selbst. Ja, der letzte Text, den ich für euch habe, ist etwas anderer Art. Das ist ein Buch, das zwischen Marco und mir auch immer zu reger Diskussion geführt hat. Ich weiß, dass er das auch immer wieder gerne gelesen hat und zuletzt Ende des letzten Jahres auch. Ja, es handelt sich um den Herrn der Ringe. Ich finde aber, es passt thematisch auch zur Revolte. Es geht um Charaktere, die Nein sagen, die sich gegen ein scheinbar übermächtiges Böse auflehnen, die aber auch Ja sagen zu dem Leben, das sie führen, zum im weitesten Sinne ja auch zum Schutz der Natur, wer die Filme kennt und die Bücher kennt. Auch darum geht es ja. Die Ja sagen zur Freundschaft, zur Gemeinschaft und zur Solidarität, denn ohne diese Dinge hätten sie diesen Kampf gar nicht gewinnen können, den sie da geführt haben. Ich habe die letzten beiden Seiten für euch rausgesucht. Und es passt für mich auch deshalb zur Revolte, weil für diejenigen, die eben die Bücher nicht kennen, das Buch hört ja nicht auf mit dem Ringkrieg, sondern es geht weiter und Frodo und Sam und die anderen Hobbits müssen sich noch einmal auflehnen und einen Kampf führen, nämlich das Auenland aus den Händen von Saruman und Grima Schlangenzunge befreien. Letztendlich geht es tatsächlich auch da um Profitinteressen und um Unterdrückung. Und für mich ist das auch sinnbildlich eben dafür, dass die Revolte weitergeht, dass man eben nicht unaufmerksam sein darf und sich einlullen lassen darf, sondern ja, der Kampf um die Freiheit auch weitergeführt werden muss und um das gute Leben, das man führen könnte. Ich habe deshalb diese letzten beiden Seiten aus dem Herrn der Ringe für diese Folge ausgewählt, weil sie für mich zumindest auch ja, in einer gewissen Art und Weise tröstlich sind. Ich beginne an der Stelle, an der Sam begreift, dass Frodo auch mit aufs Schiff gehen wird und in den Westen segeln wird. Ja, und ich finde es hier bei aller Trauer auch tröstlich für diejenigen, die zurückbleiben müssen, die aber neue Kraft in einer Gemeinschaft finden, die sich eben neu sortieren muss. Ich möchte mich an dieser Stelle auch von euch verabschieden Und ja, das einfach für sich dann auch so stehen lassen. Aber, sagte Sam, und Tränen traten ihm in die Augen. Ich glaubte, du würdest dich auch noch auf Jahre und Jahre am Auenland erfreuen, nach allem, was du getan hast. Das habe ich auch einmal geglaubt. Aber ich bin zu schwer verwundet worden, Sam. Ich versuchte, das Auenland zu retten, und es ist gerettet worden, aber nicht für mich. Das lässt sich oft nicht ändern, Sam, wenn Dinge in Gefahr sind. Manche müssen sie aufgeben, sie verlieren, damit andere sie behalten können. Aber du bist mein Erbe. Alles, was ich hatte und hätte haben können, hinterlasse ich dir. Und du hast auch Rosi und Eleanor. Und der kleine Frodo wird kommen und die kleine Rosi und Mary und Goldlöckchen und Pippin. Und vielleicht noch mehr, die ich noch nicht sehen kann. Deine Hände und dein Verstand werden überall gebraucht werden. Natürlich wirst du Bürgermeister sein, so lange wie du willst. Und der berühmteste Gärtner der Geschichte. Und du wirst im Roten Buch lesen und die Erinnerung an das Zeitalter, das vergangen ist, lebendig erhalten, sodass die Leute der großen Gefahr gedenken und so ihr geliebtes Land umso mehr lieben. Und dabei wirst du so beschäftigt und so glücklich sein, wie man nur sein kann, solange dein Teil der Geschichte weitergeht. Komm, reite nun mit mir. Dann ritten Elrond und Galadriel weiter, denn das dritte Zeitalter war vorüber und die Tage der Ringe vergangen und das Ende der Geschichte und des Liedes jener Zeiten war gekommen. Mit ihnen gingen viele Elben der hohen Sippe, die nicht länger in Mittelerde bleiben wollten, und unter ihnen, erfüllt von einer Traurigkeit, die zugleich beglückt und ohne Bitterkeit war, ritten Sam und Frodo und Bilbo, und den Elben war es ein Vergnügen, sie zu ehren. Obwohl sie den ganzen Abend und die ganze Nacht mitten durch das Auenland ritten, sah niemand außer den wilden Tieren sie vorüberziehen. Höchstens nahm ein Wanderer hier oder dort in der Dunkelheit einen raschen Schimmer unter den Bäumen wahr oder ein Licht und einen Schatten, die über das Gras glitten, als der Mond im Westen stand. Und als sie, die südlichen Ausläufer der weißen Höhen umgehend, das Auenland hinter sich gelassen hatten, kamen sie zu den weiten Höhen und den Türmen und blickten auf die ferne See. Und so ritten sie endlich hinunter nach Mislond, zu den grauen Anfurten im langen Golf von Lun. Als sie an den Toren anlangten, kam Círdan, der Schiffbauer, heraus, um sie zu begrüßen. Sehr groß war er, und sein Bart war lang, und er war grau und alt. Nur seine Augen waren scharf wie Sterne, und er schaute sie an und verneigte sich und sagte, alles ist nun bereit. Dann führte Círdan sie zu den Anfurten, und dort lag ein weißes Schiff, und an dem Schiffslandeplatz stand neben einem großen grauen Pferd eine ganz in Weiß gekleidete Gestalt und erwartete sie. Als er sich umwandte und ihnen entgegenkam, sah Frodo, dass Gandalf jetzt offen auf seiner Hand den dritten Ring trug, Narja, den Großen, und der Stein auf ihm war rot wie Feuer. Da waren jene, die gehen sollten, froh, denn sie wussten, dass Gandalf sich mit ihnen einschiffen würde. Aber Sam war nun betrübt in seinem Herzen, und es schien ihm, dass der Abschied bitter würde. Und noch schmerzlicher würde der lange, einsame Heimweg sein. Doch gerade als sie dort standen und die Elben an Bord gingen und alles zur Abfahrt bereit gemacht wurde, ritten Merry und Pippin in großer Eile heran. Und unter Tränen lachte Pippin. »Du hast schon einmal versucht, uns zu entwischen, und es ist dir misslungen, Frodo«, sagte er. »Diesmal wäre es dir fast geglückt, aber es ist dir wiederum misslungen. Allerdings war es diesmal nicht Sam, der dich verriet, sondern Gandalf selbst.« »Ja«, sagte Gandalf, »denn es wird besser sein, zu dritt zurückzureiten als allein. Ja, hier an den Ufern des Meeres kommt nun schließlich das Ende unserer Gemeinschaft in Mittelerde. Geht in Frieden. Und ich will nicht sagen, weinet nicht, denn nicht alle Tränen sind von Übel.« Dann küsste Frodo, Merry und Pippin und zuletzt Sam und ging an Bord. Und die Segel wurden gehisst und der Wind wehte und langsam glitt das Schiff den langen grauen Golf hinunter und das Licht des Glases von Galadriel, das Frodo trug, schimmerte und verschwand. Das Schiff fuhr hinaus auf die hohe See und dann in den Westen, bis Frodo schließlich in einer regnerischen Nacht einen süßen Duft in der Luft roch und Gesang hörte, der über das Wasser kam. Und da schien es ihm wie in seinem Traum in Bombadils Haus, dass sich der graue Regenvorhang in silbernes Glas verwandelte und zurückgerollt wurde. Und er erblickte weiße Strände und dahinter ein fernes grünes Land unter einer rasch aufgehenden Sonne. Aber für Sam verdunkelte sich der Abend zur Finsternis. Als er an den Anfurten stand und als er auf das graue Meer schaute, sah er nur einen Schatten auf dem Wasser, der sich bald im Westen verlor. Dort stand er bis tief in die Nacht, hörte nur das Seufzen und Murmeln der Wellen auf den Ufern von Mittelerde. Und ihr Klang senkte sich tief in sein Herz. Neben ihm standen Merry und Pippin und sie waren stumm. Schließlich wandten sich die drei Gefährten ab und ohne auch nur ein einziges Mal zurückzublicken, ritten sie langsam heimwärts. Und sie sprachen kein Wort miteinander, bis sie zurück ins Auenland kamen. Aber jeder fand auf der langen grauen Straße Trost in seinen Freunden. Schließlich ritten sie über die Höhen und schlugen die Oststraße ein. Und dann ritten Merry und Pippin weiter nach Bockland und unterwegs sangen sie schon wieder. Aber Sam bog nach Wasserau ein und kam so zum Bühl zurück, als sich der Tag wiederum neigte. Und er ging weiter und drinnen war ein gelbes Licht und Feuer. Das Abendessen war bereit und er wurde erwartet. Und Rosi zog ihn herein, rückte ihm seinen Stuhl zurecht und setzte ihm die kleine Eleanor auf den Schoß. Er holte tief Luft. »Ja, ich bin zurück«, sagte er.